Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Das ist heute eine ganz besondere Folge. Wie der Name meines Podcasts ja schon sagt, Shit Happens geht es hier auch manchmal um den Darm, ums Kacken. Und wir dachten uns, Katja und ich, meine Schwägerin und ich, dass wir auf jeden Fall eine Folge zusammen aufnehmen müssen, beziehungsweise mehrere Folgen zusammen aufnehmen müssen. Wir wollen zwischendrin mal so ein bisschen Katjas Wissen abgreifen, meine Erfahrungen. Und Katja ist nämlich Ärztin, sie hat sich auf den Darm spezialisiert. Du kannst dich gleich nochmal ganz in Ruhe selber vorstellen. Und wir dachten, dass unser Mix ganz gut funktioniert. Also meine Darmerfahrung, wie es ist, sich täglich fast in die Hose zu kacken und Katjas Expertise in dem Bereich. Und wir nehmen jetzt ein paar Folgen auf zu verschiedenen Themen zum Thema Darm. Heute wird es um das Thema Mikrobiom gehen. Aber bevor wir da weiter reingehen, magst du dich selbst immer vorstellen?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne.
Und mein Name ist Ekaterina Spieß und wie du ja schon gesagt hast, es ist nicht zufällig, dass wir beide Spieß heißen,
ja.
Sondern ich bin halt mit deinem Bruder verheiratet.
Ja.
Und ja, ich bin Ärztin und mein Bodymedizintherapeutin und habe selber eine chronische Erkrankung. Und zwar im Medizinstudium habe ich die Diagnose Schuppenflechtenrheuma bekommen. Und damit ging eigentlich schon meine Reise in die ganzheitliche Medizin los. Im Endeffekt war das wirklich durch die eigene Krankheitsgeschichte. Ich war einfach nicht so zufrieden, was die universitäre Medizin zu bieten hatte. Und so fing es an, dass ich mich mit Themen wie Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, Stressmedizin, insgesamt die Psychologie und welchen Einfluss die Psyche auf unseren Körper hat. Und so in den letzten Jahren, würde ich sagen, habe ich mich nochmal spezialisiert auf das Thema Darmgesundheit und gerade vor allem natürlich das große Thema des Mikrobioms. Und durfte dann im Zuge dessen eben im israelitischen Krankenhaus, da gibt es ein Institut für Darmgesundheit und Ernährung, durfte ich da unter der Leitung von Professor Leier arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine so wertvolle Zeit, weil das Institut hatte sich eben spezialisiert auf Reizdarmpatientinnen und Reizmagenpatientinnen. Und das war einfach total cool von so einem erfahrenen Arzt, der mehr oder weniger sein ganzes Leben der Forschung zum Thema Reizdarmsyndrom gewidmet hat, da unter seiner Leitung zu arbeiten und diese Erfahrung mitzunehmen. Das war total wertvoll. Und ja, und aktuell arbeite ich in einer ganzheitlichen Hausarztpraxis und darf eben dieses tolle Wissen der ganzheitlichen Medizin anwenden.
Genau. Das klingt sehr schön. Ja. Fun Fact, wusstest du, dass Professor Dr. Laya bei mir war, ich war ja dann auch später wieder bei ihm
mit
dir. Dass der meinen Reizdarm diagnostiziert hat vor 10 Jahren im israelitischen Krankenhaus. Das finde ich so verrückt. Also wo ich 15 war.
Ja, ich weiß noch, als du mir das erzählt hast und ich dachte so, wie kann das sein? Das war einfach so eine runde Geschichte. Ne,
soll ich dir sagen, wie das zustande gekommen ist? Weil er hatte mich damals diagnostiziert, danach hatten wir nichts mehr miteinander zu tun. Ich war nicht bei ihm in Behandlung oder so. Und dann wurde ich mal gefragt von die offizielle Reizdarm-Selbsthilfegruppe oder so heißt das, ob ich an so einem Call teilnehmen möchte, wo viele Betroffene dabei sind und dann ein paar ExpertInnen und dann können die Betroffenen den ExpertInnen eine Frage stellen. Mhm. Und da wurde ich darum gebeten, ob ich dabei sein möchte und so ein Intro machen möchte und sagen möchte, ey, ihr seid nicht allein damit. Habe ich gemacht, das war ein sehr schönes Gespräch. Und unter anderem war er dann eben auch da. Und dann hatte er gesagt, er arbeitet irgendwie im israelitischen Krankenhaus und so. Und dann haben wir uns darüber irgendwie connected. Und dann meinte er eben, ja, komm doch mal wieder. Und dann können wir noch mal schauen, ob wir noch irgendwie was machen können. Und dann war ich eben darüber in Behandlung. Und damit kam das dann auch durch dich zustande, dass wir die Verbindung dann irgendwie hergestellt haben und du dann da angefangen hast.
Genau, ne? Und dass ich dann mitgekommen bin. Und eigentlich haben die gesagt, ja, nur Fachärzte dürfen da arbeiten. Ja. Und dann habe ich mich immer wieder reingesneakt, immer wieder gezeigt, ich will hier arbeiten, das ist so cool. Und dann kam das zustande. Also ich habe selber ehrlicherweise gar nicht erwartet, dass ich da die Möglichkeit bekommen werde. Aber es war echt
cool. Dinge aus
einem
Grund.
Ich glaube auch, wenn du, da bin ich einfach fester Überzeugung, wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht und mit dieser Energie und mit diesem Herzblut, dann passiert vieles einfach so, ja, von allein, sage ich mal so.
Ja, voll. Ja. Ich finde, da muss auch nicht immer was Spirituelles hinterstecken, sondern es ist einfach so, wenn du... You showed up.
Ja, genau. Ich bin immer wieder hingegangen und habe mich immer wieder gezeigt und gesagt, ich finde es hier toll, ich will hier arbeiten. Ne? Also klar, ich saß jetzt nicht und habe gedacht, so, ich meditiere jetzt und und werde mir das jetzt vorstellen, sondern ich habe natürlich dann auch die Schritte unternommen.
Und das ist ja auch so beim Manifestieren, da wird ja auch immer so häufig gesagt, ach, das ist alles Hokuspokus. Aber selbst wenn man diese spirituelle Ebene da rausnimmt, wenn du etwas dir vorstellst im Kopf, dann handelst du danach. Genau. So, und wir sagen ja auch mal, wir sind Menschen, wir stellen uns bildlich Sachen vor, ja, wir sehen uns in einer bestimmten Sache oder an einem bestimmten, ja, Ort oder wie wir eine bestimmte Tätigkeit ausführen, das ist bei uns beiden ja voll doll. Und dann handelt man ja danach.
Total, genau so.
Ne? Das, ja, ist total interessant. Naja, darum soll es heute, genau, gar nicht gehen, da können wir eine andere Folge nochmal zu machen. Ja. Heute soll es um das Thema Mikrobiom gehen und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen sehr stark auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin jetzt ja auch hat mich viel mit Ernährung und so auseinandergesetzt. Das hat nochmal einen anderen Hintergrund, weil bei mir eine Insulinresistenz diagnostiziert wurde und eine Fettleber. Und dann musste ich eben meine Ernährung umstellen. Mhm. Und ich habe jetzt auch meine Liebe für Ernährung entdeckt. Das hatte ich ja früher wirklich überhaupt nicht. Da können wir auch nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Aber also ich habe meine Liebe dafür entdeckt und habe dann natürlich auch mir ganz viele Dokus und Bücher durchgelesen und ganz häufig war jetzt die Rede von dem Mikrobiom. Und bevor wir da jetzt weiter reindiven, was genau ist eigentlich das Mikrobiom und was macht das in unserem Körper?
Ja, ich dachte, ich fange erstmal so ein bisschen schlaumeierisch an, weil häufig wird ja Mikrobiom synonym verwendet mit Darmflora. Mhm. Und eigentlich ist dieser Begriff Mikrobiom darauf ausgelegt, dass wir alle Mikroorganismen und deren Stoffwechselendprodukte auf unserem ganzen Körper beschreibt. Wenn wir aber wirklich über die Darmflora sprechen, dann müsste man eigentlich sagen Mikrobiota, weil das wirklich auf einen bestimmten Ort begrenzt ist. Also Intestinale heißt Darm, Darm, Mikrobiota. Das heißt, wenn man so richtig schlaumeierisch sein möchte, dann sagt man eigentlich, Darmflora ist gleich intestinale Mikrobiota. Okay. Ich würde einfach sagen, wir verwenden das so, wie das im umgangssprachlichen Bereich so ist, einfach Mikrobiom. Je nach Mikrobiom, also wie man sich... Alle wissen, korrekt heißt es eigentlich intestinale Mikrobiota.
Und Darmflora. Wir reden heute dann nur über die
Darmflora. Genau, über die Darmflora.
Bakterien im Darm,
genau,
nicht im ganzen Körper.
Genau, und ich glaube, was vielen auch gar nicht bewusst ist, dass unsere Darmflora eben nicht nur aus Bakterien besteht, sondern wir haben da auch Viren, wir haben da auch Pilze, Archaeen. Denkt man sich, was ist das denn? Das sind Urbakterien. Also es ist eine kunterbunte WG, ja, ne, an unterschiedlichsten Mikroorganismen, die miteinander leben, die miteinander zurechtkommen müssen. Und du hast ja auch gefragt, warum ist das Mikrobiom für uns wichtig? Und da muss man einfach sagen, ein gutes Mikrobiom bedeutet immer ein diverses Mikrobiom. Ne? Also das heißt, dass wir wirklich unterschiedlichste Bakterienkulturen haben, dann die unterschiedlichen Bakterienkulturen haben auch unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir darüber sprechen, über ein schlechtes Mikrobiom, dann muss man dazu sagen, es ist sozusagen ein verarmtes Mikrobiom. Das heißt, wir haben nur noch einzelne Bakterienkulturen. Mhm. Und gerade in den letzten Jahren haben wir eben in der Forschung gesehen, wie wichtig das Mikrobiom für unsere Darmgesundheit ist und unter anderem hat das Mikrobiom die Funktion, uns vor Krankheitserregern zu schützen. Also wenn man so eine Magen-Darm-Infektion hat, dann kann sich in einem schlechten Mikrobiom die Magen-Darm-Infektion auch ausbreiten, ne, der Erreger. Und wenn wir ein diverses Mikrobiom haben, dann schützt es uns vor den Erregern. Ne? Das heißt, es gibt gar keinen Platz, damit die Erkrankung überhaupt sich ausbreiten kann. Ne? Also der Erreger.
Sagen, es ist sehr wichtig.
Es ist sehr wichtig, es ist also Schutz vor Krankheiten und was viele nicht wissen, der Darm ist bildet eine Grenzfläche. Also unsere Haut ist eine Grenzfläche zur Außenwelt und unser Darm ist auch eine Grenzfläche zur Außenwelt. Und wenn wir immer an einer Grenzfläche sind, dann brauchen wir ja Kontrollen. Ne? Also wir müssen gucken, ne, auch an deiner Tür zu Hause, da sagst du ja, hast du ja auch nicht eine offene Tür und sagst, komm rein, sondern du machst auf, wer bist du? Ah, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Und deswegen macht es total Sinn, dass wir ein darmassoziiertes Immunsystem haben. Das heißt, der Darm und unser Immunsystem sind ganz stark vernetzt. Das heißt, Darm, also ganz einfach gesagt, schlechte Darmgesundheit, schlechtes Mikrobiom, schlechtes Immunsystem. Das ist einfach ganz einfach gesagt. Ja. Und ich finde gerade, das Immunsystem ist ja in den letzten Jahren uns nochmal wichtig. Also wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig es ist in der Corona-Pandemie. Ne? Wir brauchen ein gutes Immunsystem, damit wir nicht Allergien entwickeln, ne, damit wir keine Autoimmunerkrankungen entwickeln und damit wir uns vor Keimen schützen können. Und wenn der Darm eben nicht optimal funktioniert, dann funktioniert auch nicht das Immunsystem optimal und somit kann es eben Auswirkungen haben auf ganz, ganz viele chronische Erkrankungen.
Wahnsinn. Ich finde das so.
Und das ist jetzt noch, also, und das ist ja
das
gar.
Das ist Oberfläche. Das ist jetzt, mir allgemein.
Das ist, genau,
mal sagen,
das ist jetzt,
ne,
mal einfach ganz oberflächlich und wir haben auch in den letzten Jahren herausgefunden, diese ganzen Achsen, Darm-Hirn-Achse, Darm-Leber-Achse, Darm-Lungen-Achse, Darm-Haut. Also das heißt, im Endeffekt, alles hängt miteinander. Unser Mikrobiom, unser Darm kommuniziert mit unserem ganzen System.
Und da ist es ja auch, ich habe so in den Dokus gesehen, die ich geguckt habe, dass auch Darm und Hirn natürlich extrem zusammenhängen, aber das halt auch voll mit dem Mikrobiom zusammenhängt. Das fand ich super interessant, dass, ich glaube, es ging auch um Angststörungen, ja, und Depressionen, dass ein verbessertes Mikrobiom auch zu Verbesserung von Depressionen und Psyche allgemein führen kann. Man muss immer vorsichtig sein, wie man es ausdrückt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt.
Ja, hast du auch richtig ausgedrückt. Genau, also es gibt ja ganz, ganz viel Forschung. Es sind auch in manchen internationalen Leitlinien in der Psychiatrie schon Probiotika integriert. Also das heißt, man hat jetzt dieses Wissen, man versucht es schon zu integrieren, aber wir sind noch total in den Kinderschuhen. Also das wird sich sozusagen erst zeigen, wie stark können wir wirklich Einfluss nehmen auf unser Mikrobiom und wie wird sich das auswirken auf die ganzen chronischen Erkrankungen.
Da wird
und
so viel jetzt noch
passieren. Das wird noch so viel passieren und wie du gesagt hast, ne, also es wird ja geforscht, Mikrobiom und Alzheimer und Parkinson. Mhm. Also kunterbunt, es gibt eigentlich keine einzige Erkrankung, die nicht irgendwie im Zusammenhang mit dem Mikrobiom steht. Also es ist, ich war jetzt vor kurzem auf einer Weiterbildung zum Thema Mikrobiom und da war ich total fasziniert, als er gesagt hat, sogar für die Entwicklung einer KHK, ne, also koronaren Herzkrankheit.
Was ist das?
Also grob gesagt, sogar für die Herzgesundheit und für unsere Arterien spielt das Mikrobiom eine Rolle. Also
crazy. Wirklich auf alles.
Auf alles.
Das heißt, man kann auch einfach sagen, Mikrobiom ist einfach verdammt wichtig für uns.
Genau, und das hatte schon Hippokrates, ein alter griechischer Arzt, gesagt, die Gesundheit liegt im Darm. Mhm. Ne? Und ich finde das so total verrückt, dass das heißt, durch seine eigenen Erfahrungswerte hat er gesehen, die Menschen, die irgendwie Verdauungsbeschwerden haben und Schwierigkeiten mit der Verdauung haben, auch häufiger irgendwelche anderen chronischen Erkrankungen. Also die Wurzel der Gesundheit liegt im Darm. So kann man das einfach mal zusammenfassen.
Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja.
Rausgehauen jetzt. und wir können uns das ja so vorstellen, wenn man sich das mal ein bisschen verbildlicht vorstellt. Weil vielleicht haben einige, die uns jetzt zuhören, noch so gar keinen Kontakt zum Mikrobiom gehabt und noch gar nichts darüber gehört. Wie, also ich finde, auch in diesen ganzen Dokus ist das so schön dargestellt, dann sieht man immer so den Darm und dann sind da ganz viele kleine Tierchen drin. Und so stellen wir uns das erstmal vor. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Tierchen drin, hoffentlich. Das ist dann ein gutes, diverses Mikrobiom. Genau. Was kann das Mikrobiom denn negativ beeinflussen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, wenn das für dich in Ordnung ist, so ein bisschen erstmal allgemein reingehen. Also was kann das Mikrobiom beeinflussen, ne? Und da muss man einfach sagen, es beginnt schon im Mutterleib. Also früher hat man ja gedacht, wir haben jetzt den Geburtsvorgang, ob das jetzt vaginale Geburt ist oder ein Kaiserschnitt. Und dadurch kommt es zum ersten Beimpfen mit Bakterien und dem Darm. So. Was wir jetzt aber in Studien sehen, ist, dass die Plazenta, also der Mutterkuchen, dass der schon eine bakterielle Besiedlung hat. Das heißt, dass neugeborene Kind kommt nicht steril auf die Welt. Also sogar wenn man den Bauch aufmacht und das Kind rauskommt, das ist nicht steril. Es hat da schon Kontakt zu dem mütterlichen Mikrobiom. Mhm. Und das ist einfach, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das heißt, schon von Anfang an ist sozusagen das Mikrobiom des Kindes beeinflusst durch das mütterliche Mikrobiom. Das heißt, optimalerweise muss eigentlich schon das Mikrobiom der Mutter gut sein, damit das Kind die besten Voraussetzungen hat. Dann kommt der nächste Schritt, ist das eine vaginale Geburt, ist das ein Kaiserschnitt? Wenn es eine vaginale Geburt ist, dann kommt das natürlich mit der Vaginalflora in Kontakt und hat somit schon einige Bakterien aufgenommen. Wenn es ein Kaiserschnittkind ist, dann kommt es ja erstmal mit den Bakterien, also mit den Krankenhausbakterien, aber das sind auch also einfach normalen Bakterien, die jetzt nicht eben in der Vaginalflora sozusagen vor Ort ansässig sind. Aber es kommt auch mit anderen Bakterien in Kontakt.
Dann ist es nicht so, ich habe so gesehen, dass man das einige dann so einen Abstrich
macht. Ja, Vaginal Seeding. Genau, Vaginal Seeding.
Das heißt auch richtig. Das habe ich schon richtig oft auch in diesen Dokus gesehen. Ich sag die ganze Zeit immer in den Dokus.
Nee, aber ist gut. So. Nee, genau solche Sachen sind ja gut, dass du die nochmal reinbringst.
Ich so, oh mein Gott, wie krass. Dann haben die so ein Stäbchen genommen und haben das so in die Vagina gemacht und haben das dann in den Mund gemacht, damit das dann in den Kontakt kommt. Das ist richtig toll. Ja,
genau. Also das heißt, wir haben einfach schon so diese Awareness für das für die Darmflora, für das Mikrobiom, für die Mikrobiota. Also es ist einfach, es ist einfach faszinierend.
Dann kommt der nächste. Sehr für dieses Thema. Ich sehe so, diese ganze Energie von Katja, sie strahlt dabei. Falls sie nicht das Video sieht, sie strahlt, aber die Energie ist da, es ist so toll.
Ich bin so fasziniert. Mhm. Und ja, dann ist das Kind geboren.
Ja.
Und dann kommt der nächste Schritt. Ja. Wird das gestillt oder nicht? In der Muttermilch gibt es schon Bakterien. Ne? Also die Muttermilch ist sowohl probiotisch, enthält also Bakterien, als auch präbiotisch, enthält Galacto-Oligosaccharide.
Okay, das müssen wir nochmal erklären. Was ist der Unterschied zwischen präbiotisch und probiotisch?
Genau, also Probiotika sind häufig, also oder probiotische Lebensmittel oder zum Beispiel die Muttermilch, enthält also lebende Mikroorganismen, meistens eben Bakterien. Und Präbiotika, das sind sozusagen Futter für die Bakterien.
Genau, das heißt, also mit Probiotika, das nimmt man zum Beispiel in so Sauerkraut oder sowas auf. Dann macht man neue Bakterien in den Darm. Also ich sage es ganz einfach. Neue Bakterien, das heißt, man schafft diese Diversität. Und mit den Präbiotikern füttert man die, dass sie stärker werden.
Jein. Also okay. Dieses Probiotika, das ist eben dieses ich sage jetzt mal veraltete Denken. Das, ich würde sagen, wir sprechen nochmal ganz am Ende nochmal dazu, wenn wir über Probiotika sprechen, ist dieser Gedanke, ich nehme ein Probiotikum mit Bakterien und die Bakterien bleiben in meinem Darm. So ist es nicht. Aber da lass uns mal gleich darüber sprechen. Aber auf jeden Fall, die Muttermilch ist sozusagen ein Powergetränk für das kindliche Mikrobiom. Und das kann ja aus welchen Gründen auch immer nicht immer funktionieren. Und so dass man jetzt auch angefangen hat, die ganzen Ersatzprodukte, ne, auch mit probiotischen Stämmen anzufüttern oder beziehungsweise anzureichern. Mhm. Genau, das ist also der nächste Schritt. Dann kommt es darauf an, ist das Kind auf dem Land geboren, in der Stadt? Das hat einen riesen Einfluss auf das Mikrobiom. Dann hat das Kind viele Antibiotikatherapien in der Kindheit gehabt. Das ist immer, also für alle Eltern, die zuschauen, ich finde immer ganz wichtig, Antibiotikatherapien in der Kindheit sollten wirklich sehr, sehr stark in Frage gestellt werden und wirklich nur, wenn es notwendig ist. Ne? Also diese vielen Antibiotikatherapien, die haben halt, weil das kindliche Mikrobiom eben nicht stabil ist, hat es eine viel größere Auswirkung, als wenn du jetzt ein Antibiotikum nehmen würdest. Also das heißt, das hat einen großen Einfluss.
Dann im Fall, was passiert bei Antibiotikum?
Bei einem Antibiotik, also Antibiotika ist Anti gegen das Leben, also gegen die Bakterien. Das heißt, die Bakterien sterben ab. Und wenn das Mikrobiom eben noch nicht stabil ist, kann es auch sein, dass sich bestimmte Kulturen auch nicht mehr wieder erholen und nicht wiederkommen.
Also wenn wir im Bilde denken, was ich eben sagte, wir sehen ganz viele verschiedene kleine Männchen da in unserem Darm.
In unserer WG. Wollen wir
das?
Wir haben eine WG mit ganz vielen kulturbunten Menschen, die da wohnen. So, und manche sind nach dem Antibiotikum, haben sich verabschiedet und gesagt, wir kommen auch nicht mehr wieder.
Ja.
So ist
genau.
Genau.
Dennoch, wichtig auch nochmal zu sagen, wenn ihr eine Krankheit habt, wo ihr Antibiotikum braucht, bitte jetzt nicht sagen, oh Gott, mein Mikrobiom.
Nein,
Gottes
das ist
Willen.
Genau.
Das ist super, dass wir das haben. Wir wollen das überhaupt nicht verteufeln. Aber dennoch sollte man nicht einfach so...
Und das ist ja das Schöne, dass die Leitlinien gehen auch immer weiter und weiter dazu, dass man in einem Shared Decision, also das heißt mit dem Patienten zusammen, kläre ich auf, dass gerade zum Beispiel ein Harnwegsinfekt kann erstmal pflanzlich behandelt werden und wird das in 3 Tagen nicht besser, dann erst ein Antibiotikum. Okay. Also man lässt dem jetzt aktuell dem Körper viel mehr Zeit, sich selber zu regulieren, mit pflanzlichen Mitteln zu arbeiten und dann, wenn es halt nicht besser wird, du die Beschwerden hast, dann muss man natürlich handeln, ne? Aber eben nicht direkt gleich, okay, Antibiotikum. Darum geht's genau.
Okay, also.
Ja, genau. Das heißt, Antibiotika, Medikamente, Schmerzmittel haben auch Einfluss auf das Mikrobiom. Also gerade, wenn man langfristig Schmerzmittel nimmt. Das heißt, im Endeffekt, in dem Lebensraum, wo wir leben, wie oft wir uns waschen, mit was wir uns waschen, ne? Also Hygieneartikel, was wir zu uns nehmen, also was wir essen, ganz großes Thema, ne? Die Ernährung, all das hat einen Einfluss. Wir wissen, dass Schlaf sozusagen unsere Mikrobiota verändert, ob wir wenig schlafen oder einen ausgeruhten, langen Schlaf haben. Also es sind sozusagen im Endeffekt, und deswegen glaube ich, fasziniert mich das Mikrobiom, weil am Ende ist, was uns gut tut als Mensch, tut auch immer unseren Bakterien gut. Und Ich habe gestern das nochmal gelesen und dachte mir so, es kann ja nicht wahr sein. Wir haben einfach mehr Bakterien als Körperzellen.
Ja.
Na, das heißt,
weißt du, wie schwer, ich hatte mal irgendwo gelesen, wie schwer das Mikrobiom ist?
Ich glaube, es
ist unglaublich
hoch. Ich glaube, es waren 1 oder 2 Kilo.
Ja, also, Kilo.
Ja, Kilo. Genau.
Einfach es ist, so, wenn man es in der Hand hat. Stell dir mal vor, man hat so 2 Kilo in der Hand. Das ist in eurem Darm einfach. Und das, darum müssen wir uns kümmern.
Ja, darum, und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass es euch gut geht?
Ja. So, das ist vielleicht die nächste Frage.
Nein, genau. Also, das heißt, zusammengefasst, ja, wirklich, alles hat eine Auswirkung. Es hat vor allem, und das ist ja das große Thema, die Ernährung. Da werden wir jetzt auch dann noch im Verlauf noch ein bisschen näher darüber sprechen. Also, alles, was mir gut tut, tut meistens auch dem Mikrobiom gut.
Und negativ beeinflussen, hast du ja eben auch schon viele
genau Punkte genannt. Also negativ, wo ich sage, wie gesagt, strenge Indikationsstellung, ist es wirklich notwendig, ein Antibiotikum kann ich zuwarten. Dann natürlich gerade was, also wenig Gemüse und hochverarbeitete Lebensmittel haben einen negativen Effekt auf unser Mikrobiom, auch Stress. Mhm. Und um das jetzt mal so ein bisschen grob zu sagen, also wir haben ja über diese Darm-Hirn-Achse gesprochen. Und der Darm und unser Gehirn, die haben eine Verbindung. Das ist das vegetative Nervensystem. Mhm. Vielleicht hat ja der ein oder andere vom Nervus vagus gehört. So einfach nur mal so zur Veranschaulichung. Und Stress wirkt immer auf diese Verbindung zwischen den beiden. Das heißt, wenn wir vermehrt Stress haben, kommt es ja auch zu einer Ausschüttung von Cortisol, also von Botenstoffen. Und das Cortisol führt wiederum dazu, dass unsere Diversität im Mikrobiom sich auch reduziert. Das heißt, auch Stress hat einen Einfluss darauf und gleichzeitig hat eben Entspannung einen positiven Einfluss, ne, weil sie eben die Darmhirnachse reguliert.
Also, dazu können wir ja jetzt vielleicht kommen. Wie können wir denn unser Mikrobiom stärken? Was tut unserem Mikrobiom gut? Was können wir dem internationalen Mikrobiom, wie heißt es nochmal?
Also intestinale Mikrobiota. Intestinale ist Darm, Mikrobiota.
Intestinales Mikrobiota.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit Mikrobiom gesagt, ne? Ja, aber
werden wir auch weiter. So, genau, also Mikrobiom. Was können wir denn unserem Mikrobiom gut tun? Vielleicht kannst du super gern auch auf die Ernährung drauf eingehen. Vor allem vielleicht auch erklären, was da für ein Prozess passiert. Also warum tut uns eine pflanzenreiche, diverse Ernährung so gut oder unsere Mikrobiom so gut.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Ernährung an. Mhm. Ich glaube, damit können einfach viele was anfangen. Und die Studienlage zeigt, dass man ungefähr 30 unterschiedliche pflanzenbasierte Lebensmittel zu sich nehmen soll. Und 30 klingt ja natürlich erstmal so, oh Gott, ey, eigentlich esse ich immer nur gerne Zucchini und Aubergine und Gurke. Das sind ja 3 Lebensmittel. Aber man muss wissen, es zählen dazu Gewürze, es zählen dazu Nüsse, Hülsenfrüchte und die ganzen unterschiedlichen sozusagen Obst- und Gemüsesorten.
Kaffee,
habe ich Kaffee, auch gelesen.
Schokolade.
Ist Olivenöl
ja, aber gut, auch?
Olivenöl?
Weiß ich gerade nicht genau. Müssen wir nochmal nachgucken.
Ist auch, ist auch polyphenolreich bestimmt. Also genau. Das heißt also unterschiedliche pflanzenbasierte Lebensmittel. Warum? Wir haben unterschiedliche Bakterienkulturen und diese Bakterienkulturen sind halt einfach speziell. Die haben halt ihre eigenen Vorlieben. Und wir brauchen unterschiedlichste Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind sozusagen in jedem einzelnen Lebensmittel anders, ne? Also es gibt zum Beispiel einen Ballaststoff, das ist Inulin. Zum Beispiel, wenn wir Kartoffeln einen Tag lang, also kochen und dann stehen lassen, dann bildet sich resistente Stärke. Dann haben wir Inulin, zum Beispiel in unreifen Bananen. Also das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Ballaststoffe, die wichtig sind, um unser Mikrobiom zu füttern. Und gleichzeitig, was viele nicht sozusagen, ich denke mal, viele nicht in ihrem Bewusstsein haben, ist die Tatsache, dass auch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, das, was die Farbe in das Gemüse reinbringt, also eine gelbe Zucchini oder eine grüne Zucchini oder eine violette Süßkartoffel, das sind die Polyphenole, die auch als Futter für unsere Darmbakterien dienen.
Ist es nicht auch so, dass wenn man eine orangene Karotte isst und eine gelbe Karotte und eine lilane Karotte, zum Beispiel, wir bestellen immer bei so einem Biobauernhof unser Gemüse und ich achte darauf, dass ich alles bunt bestelle. Also beispielsweise gibt es eine gelbe Beete, eine rote Beete, eine grüne, eine gelbe Karotte, eine orangene Karotte, eine lila Karotte und habe ich schon 5 Gemüsesorten.
Du hast schon 5 Gemüsesorten, weil die Farben, das sind die Polyphenole und die haben unterschiedlichste Funktionen, also nicht nur auf unsere Darmgesundheit, die sind antioxidativ, antientzündlich, die haben sowieso einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit, plus zusätzlich eben dienen als Nahrungsquelle für unsere Bakterien. Deswegen, also wenn man eine gelbe Zucchini hat, eine grüne und wie du gesagt hast, dann hat man eigentlich schon sozusagen 2 unterschiedliche Lebensmittel gegessen.
Voll gut. Ich bestelle dann, also genau, ich achte halt drauf, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, dass ich dann nicht 3 orangene Karotten kaufe, sondern eben unterschiedlich, dass wir schön bunt. Und es sieht auch im Kühlschrank einfach schön aus. Ja. Wenn ich das aufmache und ich sehe meinen bunten Kühlschrank, da geht was in mir auf. Dann
Deswegen sagt man, eat the rainbow. Eat the rainbow. Das ist sozusagen, also das heißt, du sollst auf deinen Teller gucken und denken so, wow.
Ja.
It's beautiful. Und dann weißt du so, okay, habe ich alles richtig gemacht.
Genau. Und wichtig auch, nicht jede Mahlzeit kann so aussehen, macht euch da auch keinen Stress. Da können wir auch nochmal drüber reden, jetzt nicht in eine andere Richtung, dass ihr dann sagt, ich muss so viel Gemüse essen und sowas. Wenn es mal eine Woche nicht klappt, scheiß drauf. Ja, ist so. Wenn es mal einen Monat nicht klappt, scheiß drauf. Gebt einfach euer Bestes. Man kann ja auch Kleinigkeiten einfach ergänzen. Es geht ja nicht darum, direkt zu sagen, ich komme jetzt auf 30. Dazu können wir vielleicht auch noch kommen, weil bei mir war es nämlich so, dass ich dann meinte, nach dieser Diagnose, war ich so, ich will jetzt alles komplett einmal neu machen, gefühlt mit Ernährung. Und dann habe ich angefangen, auf einmal 30, ungefähr, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach 30 Gemüsesorten zu essen. Und dann ging es aber mal richtig ab mit meinem Darm, weil der Ballaststoffe halt gar nicht kannte.
Genau, und das ist nämlich der nächste Punkt. Ernährung ist individuell. Reizdarm-PatientInnen würde ich als ersten Schritt, wenn die gerade starke Beschwerden auch haben, niemals sagen, so jetzt mal Zeit, super viel Gemüse zu essen, weil sonst explodieren die. Mhm. Da braucht man eben wirklich Schritt für Schritt für Schritt, um. Weil du musst dir vorstellen, du isst einen Ballaststoff und wenn da kein Bakterium ist, was dieses Ballaststoff spalten kann, dann macht dir dieser Ballaststoff Probleme, ne? Also da führt zu vermehrter Luftansammlung oder auch zu Durchfall. Das heißt, wir müssen, und wenn da nur gerade mal so 2 Bakterien sind,
übertrieben, ne? Ja,
genau, bildlich gesehen, das sind nur 2 Arbeiter, die diesen Ballaststoff spalten können.
Und dann über Jahre,
die sind da so in der Ecke und dann gibst du auf einmal diesen Ballaststoff, den sie, da freuen die sich natürlich erstmal so, okay, endlich gibt's auch mal was zu essen für uns, ne? Aber die sind natürlich total überfordert zu zweit. Das heißt, und das ist dann aber der nächste Punkt, wo die sagen, oh, wir müssen uns vermehren, wir brauchen mehr. Ne? Es kommen ja jetzt häufiger. Genau, das heißt, es kommt jetzt häufiger. Wir brauchen mehr Arbeiter, die das Ganze spalten können. Und jetzt fühlen wir uns ja auch wohl. Mhm. Und deswegen wirklich klein anfangen, sonst überfordert man das Ganze, weil man hat eben auch nicht die Arbeiter, die das auch spalten können.
Und Hülsenfrüchte bei mir ist zum Beispiel, obwohl ich weiß, das ist eine super Quelle, ist bei mir nach wie vor super schwierig. Und da muss, wie du meintest, es ist individuell, schaut selber, was euch gut tut, was funktioniert für euch. Und wenn es halt ist, ihr esst eine Karotte in der Woche mehr, ist das auch schon mega. Jeder Fortschritt ist der Hammer. Super.
Genau, und Hülsenfrüchte ist sowieso nochmal ein Thema. Man muss richtig die vorbereiten, die richtige Einweichen. Zubereitung mit Einweichen und Schnellkochtopf optimalerweise. Es ist noch so, es ist ein Thema, aber es kann auch sein, dass du vielleicht auch einfach, wie gesagt, diese Bakterien nicht hast und die vielleicht auch gar nicht sich vermehren können. Und dann wirst du dein Leben lang immer so ein bisschen ein Thema haben mit Hülsenfrüchten. Das ist auch, also.
Oder das heißt, mir ist es auch zyklusbedingt. Das ist ja auch noch eine Sache.
Das kommt auch noch dazu. Die Hormone spielen auch eine Rolle in der Darmgesundheit. Beeinflussen auch die Darmmotilität, also die Darmbewegung. It's crazy.
Ja. Haben wir denn vielleicht außerhalb der Ernährung noch Dinge, die unserem Mikrobiom gut tun.
Ganz genau. Also was man dann machen kann, ist, ich spreche jetzt erstmal nicht für Reizdarmpatienten, sondern wirklich für jemanden, der jetzt einfach hier dazuhört und vielleicht sagt, oh, ich möchte gerne was an meinem Positives, auch an meinem, also irgendwie positiv mein Mikrobiom beeinflussen, ist Ernährung, wie gesagt, ne, ganz wichtiger Thema. Schlaf, ausreichend schlafen, früh ins Bett gehen, Stressmanagement. Das sind die 3 großen Säulen, die einfach den größten Einfluss haben auf unser Mikrobiom. Das sind also die 3 Basissäulen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt irgendwie auch noch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, dann kann man eben auf Prä- und Probiotika zugreifen. Und Präbiotika kann man auch im Reformhaus sich holen. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Akazienfasern oder Flohsamenschalen. Man kann aber auch so Mischpräparate mit speziellen Ballaststoffen, wie zum Beispiel Fructooligosaccharide, die sind aber auch enthalten in zum Beispiel Chicorée oder Lauch, Zwiebeln. Und dann hat man sozusagen, also wenn man ein präbiotisches Präparat wählt, dann ist es optimalerweise, dass da auch viele unterschiedliche Präbiotika enthalten sind. Für jemanden, der jetzt kein Reizdarmsyndrom hat, bei Reizdarm muss man da noch ein bisschen spezieller gucken. Und bei Probiotika, da würde ich eher, ehrlicherweise arbeite ich nur mit speziellen Stämmen. Also das Probiotika setze ich schon eher als Therapie ein, sodass ich, wenn man jetzt keine Beschwerden hat, eher dazu sagen würde, probiotische Lebensmittel. Ne? Also dazu gehören zum Beispiel Joghurt, Miso, Kefir, Sauerkraut. Sauerkraut ist einfach sowieso super, weil es Präbiotika, also die Ballaststoffe im Kohl plus die Probiotika, die im Rahmen des Fermentationsprozesses entstanden sind.
Nicht pasteurisiert, ganz wichtig.
Nicht pasteurisiert in der Kühltheke, weil alles, was pasteurisiert ist, wurde sozusagen, da wurden die Bakterien platt gemacht, ne, und die erhitzt. Ganzen Hefen erhitzt und deswegen ist da nichts mehr, was lebt. Genau. Fällt dir jetzt noch was ein?
Sport und Bewegung?
Nee, ich meine jetzt bei probiotischen Lebensmitteln. Ich überlege gerade, ob ich alles gesagt habe. Miso, ja.
Apfelessig?
Ja, Apfelessig ist auch.
Also da gibt es ganz viele.
Genau, alles, was fermentiert ist. Man kann auch rote Beete fermentieren. Ja, genau. Ne? Also alles, was man einlegt und
Gurken
kann man auch. Salzgurken. Ne? Also alles, was man so fermentiert, das sind halt probiotische Lebensmittel und können unserem Darm was Gutes tun. Genau.
Und Sport und Bewegung hat bestimmt ja, auf alles auch einen positiven Einfluss.
Auf jeden Fall. Also genau, Sport und Bewegung, das würde ich auch nochmal in diese Säulen mit reinnehmen.
Ja. Stressmanagement ja auch. Also genau. Wir können zusammenfassen: Ernährung, Stressmanagement, Sport, Bewegung, Schlaf, zählt ja alles mit rein.
Genau.
Und wenn man ergänzen möchte, prä- und probiotische
Lebensmittel. Also genau, Lebensmittel, also präbiotische Lebensmittel haben wir ja im Endeffekt gesagt mit diesen 30 unterschiedlichen pflanzlichen Lebensstoffen. Und probiotische Lebensmittel haben wir ja auch gerade. Also Lebensmittel, die lebende Bakterienkulturen und Hefen enthalten.
Perfekt, das ist ja schon mal ein richtig guter Überblick, ja, den wir da jetzt bekommen haben. Ich habe ja auch einen Test gemacht. Ich habe mein Mikrobiom mal untersuchen lassen. Es war auf jeden Fall die krasseste Stuhlprobe, die ich jemals machen musste. Das war disgusting. Weil ich musste so viele verschiedene Röhrchen da irgendwie abgeben und dann noch mit so einem Stäbchen in unterschiedliche Punkte von meinem Shit rein. Und so drehen und dann, naja, jedenfalls war es auf jeden Fall die intensivste Stuhlprobe, die ich jemals hatte. Aber ich habe sie abgeschickt. Wir haben die Ergebnisse bekommen und ich dachte mir, wir können ja vielleicht kurz einmal drüber sprechen, weil ich kriege da so unglaublich viele Nachfragen zu, dass wir es einmal kurz besprechen. Ich hole die einmal kurz.
Genau, also ich finde so, hol die mal.
Ja, und du kannst ja weiter erzählen.
Genau, also was ich dazu sagen will, ist, wir haben ja ganz lange darüber nachgedacht. Also ich meine, ich begleite dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ob so eine Stuhlanalyse Sinn macht. Und man muss dazu einfach sagen, dass so eine Stuhlanalyse ist halt noch umstritten. So, und ich fühle mich ein bisschen komisch, dass ich hier so erzähle. Ja, genau. Also man muss einfach sagen, dass so eine Stuhlanalyse ist halt einfach umstritten. Das heißt, gerade so in der universitären Medizin wird es noch kontrovers diskutiert. Ich glaube sowieso ehrlich, dass die Zukunft so aussehen wird, dass man während der Darmspiegelung eine Probe, man nimmt ja immer sowieso eine Probe ab, um einfach zu gucken, gibt es da Entzündungen im Darm, die man dann histologisch sich anschaut, dass man das Mikrobiom direkt, was da sozusagen an den Darmzellen ist, dass man das untersucht und nicht das, was im Stuhl, weil viele sagen, ja gut, das ist ja das, was du nicht mehr brauchst. Ne? Also das heißt, das Mikrobiom, was direkt an unserem Darm ist, das hat natürlich eine viel größere Aussagekraft. Und das Mikrobiom unterliegt halt einfach vielen Schwankungen. Deswegen sind da noch viele
kritische Meinungen.
Kritische Meinungen dazu. Könnten wir noch eine Podcast-Folge machen, definitiv.
Genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Das ist jetzt einfach ein Eindruck, ein Impuls.
Genau, es ist ein Eindruck.
Wir sagen jetzt nicht, so ist das, sondern dennoch ist es interessant, dass wir da mal raufgucken. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir so machen, da man meine persönlichen Daten nicht so sehen soll. Aber Katja, du kannst dir das ja mal anschauen und mal so ein paar Sachen dazu sagen.
Genau, wir haben uns das ja schon gemeinsam sozusagen angeschaut mit deiner Hausärztin. Und ich muss dazu sagen, dass ich, für mich ist in der Stuhlanalyse der pH-Wert extrem aussagekräftig. Und der ist ja bei dir gut.
Ja.
Ne?
Schade.
Ich war so ein bisschen, schade. Mhm. Weil dann hätten wir einfach viel mehr Potenzial, um da noch so ein bisschen therapeutisch ranzugehen. Aber dein pH-Wert war sozusagen im Normbereich. Was bedeutet das? Wir wollen, dass unser Darmmilieu eher in einem sozusagen sauren Milieu ist. Ne? Und das heißt, wenn der pH-Wert aber eher ins Basische geht, dann kann man davon ausgehen, dass wir vermehrt eine Fäulnisflora haben im Darm. Und dieses mehr Saure, da können wir davon ausgehen, dass wir viele gute, protektive Darmbakterien haben, die die guten, kurzkettigen Fettsäuren bilden und deswegen das Milieu ansäuern. Und dein pH-Wert war gut. So, das heißt, und man hat auch ja gesehen, es gab keine Fäulnisflora, die man jetzt irgendwie antimikrobiell, ne, also um die jetzt sozusagen abzutöten, behandeln kann. Das heißt, bei dir war im Endeffekt die protektive Darmflora erniedrigt.
Was ist die protektive Darmflora, was du gerade meinst?
Genau, das ist sozusagen die schützende Darmflora. Dazu gehören unter anderem, also es gibt ganz, ganz viele Bakterien, ne? Wie gesagt, die haben unterschiedlichste Funktionen. Aber dazu gehören zum Beispiel die Bifidobakterien und die Lactobakterien, also Lactobacillen. Und da sieht man halt, dass die bei dir vermindert sind. Und die versucht man jetzt eben durch Präbiotika und Probiotika wieder aufzufüllen. Und das klappt halt eben nicht immer so gut, wie man das gerne möchte. Und das ist eben dieser Punkt mit, wir nehmen ein probiotisches Präparat und glauben, dass dann, wenn wir jetzt Lactobacillen zu uns nehmen, dass die hier sich auch ansiedeln. Aber das funktioniert nicht, sondern man weiß, dass Probiotika eher so funktionieren, dass sie sozusagen in den Darm gelangen und dann andere Darmkulturen dazu bringen, sich zu vermehren. Mhm. Weiß man auch nicht so genau, welche genau. Es ist alles noch, wie gesagt, wir sind da so ein bisschen in den Kinderschuhen noch. Und sie verändern durch die Bildung der kurzkettigen Fettsäuren das Darmmilieu und erschaffen eine schöne Atmosphäre, um zu wachsen. So, das muss man so sagen. Ne? Ja. Genau, also es ist nicht wirklich dieses so, ich nehme einen Lactobacillus und der bleibt da wohnen.
Noch nicht, vielleicht irgendwann. Genau, mal.
Also es ist wirklich dieses, der geht da durch, der verändert, der schafft eine gute Atmosphäre im Darm, regt andere Bakterien dazu an, sich zu vermehren und dann scheiden wir meistens die auch
aus. Deswegen dauert das ja wahrscheinlich auch ewig, bis man...
Genau, das dauert also über Ernährung und Präbiotika den Darm, also die Mikrobiota zu verändern, dauert mindestens ein halbes Jahr, also ein halbes Jahr bis ein Jahr. Ja. Genau, und wie gesagt, es klappt nicht immer, weil eben diese ganzen Faktoren wie Stressmanagement und Ernährung und Schlaf, es zählt so viel rein. Ja. Das ist schwierig. Wir sind da noch in der Übung. Mhm. Und ich finde, wenn wir jetzt gerade sozusagen über die Stuhlanalyse sprechen, dann haben wir ja gesagt, pH, also ich würde immer gucken, wie ist der pH-Wert? Mhm. Das nächste, was man bei dir auch sieht, ist Thema Darmbarrierestörung, Leaky Gut umgangssprachlich, vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Das ist der Zonulinwert und Alpha-1-Antitrypsin, bei dir auch alles normal. Also das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir das uns angeguckt haben und dachten, wow, das erklärt jetzt total deine Beschwerden. Ne? So war es halt eben nicht, weil du hast eine gute Darmbarriere, du hast einen guten pH-Wert. Dann schaut man sich an, häufig, das wurde jetzt hier nicht gemacht, aber Verdauungsrückstände, ob die Bauchspeicheldrüse gut funktioniert, auch die Elastase, das ist ein Enzym sozusagen von der Bauchspeicheldrüse. Und das haben wir auch hier gesehen, das muss ich einmal kurz gucken, das sind einmal die kurzkettigen Fettsäuren, ne? Also diese, darüber sprechen ja alle, also die Stoffwechselendprodukte der Bakterien. Und diese kurzkettigen Fettsäuren waren bei dir auch im guten Bereich, deswegen hattest du ja auch einen so guten pH-Wert.
Ich glaube auch, ich habe halt den Test auch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich schon 3 Monate mich gut ernährt oder mich mikrobiomfreundlich ernährt habe. Deswegen vielleicht war das ja schon mal ein guter Schritt dahin.
Da auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man diese Fäulnisflora hat, dann also ne, so eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmbakterien und damit so einer ballaststoffreichen Ernährung reingeht, dann explodiert erstmal alles. Also ich glaube definitiv, dass sich das verbessert hat, aber ich denke, diese Fäulnisflora war kein Thema für dich.
Und wenn jetzt die Leute fragen, wo kann ich denn so einen Test machen, weil mein Hausarzt sagt, nö, mache ich nicht, hast du da irgendwie ein paar Tipps? Weil da kriege ich auch ganz viele Fragen zu, weil viele eben schreiben, dass der Arzt das gar nicht anbietet. Ich muss das übrigens auch selber zahlen, das ist verdammt teuer.
Deswegen, es ist wirklich verdammt teuer und
ich verstehe das auch nicht, warum diese ganzen Tests.
Ja, weil die Stuhlanalysen haben sich ja verändert. Mhm. Früher hat man die Bakterien genommen und angezüchtet. Ne? Und geguckt, welche vermehren sich. Und jetzt ist es eine PCR-Methode. Also man guckt sich die ganze DNA der Darmbakterien. Also es ist schon ein aufwendiges Verfahren. Deswegen kostet das auch viel Geld. Und die Frage ist eben, inwieweit ist es sinnvoll? Geh auch zu jemandem, der das auswerten kann. Ich empfehle das nicht zu Hause einfach zu machen, weil dann sitzt man da vorne und denkt sich so, okay, gut, was soll ich damit machen? Oder macht eben Untersuchungen, die unnötig sind und mehr. Also da würde ich schon mir jemanden holen, der davon Ahnung hat.
Warum, wie findet man jemanden? Ist das dann eher, ist das vielleicht auch eine Alternative, also so Heil?
Genau, also meistens sind das, genau, also es gibt definitiv gute Heilpraktiker, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt, das sind häufig Mediziner mit Zusatz, also Ärzte mit der Zusatzbezeichnung funktionelle Medizin, die sich mit dem Darmmikrobiom auskennen. Also einfach googeln. Ärzte einfach googeln, die in Hamburg sind, können auch gern zu mir kommen.
Ja,
so.
Oh,
okay, ja. Das aber das ist
genau, jetzt ein Ansturm.
Genau, also das geht auch. Aber wie gesagt, wenn...
Oh, das wird wirklich jetzt ein Ansturm, glaube ich.
Nein.
Also deine Daten stehen ja unten drin.
Genau,
ja.
Das werden wir später besprechen. Aber für mich ist wichtig, wenn jemand sagt, ich habe nicht so viel Geld, aber ich möchte trotzdem irgendwie eine Stuhlanalyse machen und erstmal so einen groben Überblick haben, dann würde ich immer sagen, okay, schau dir den pH-Wert an. Wenn der pH-Wert eher im basischen Bereich ist, dann ist definitiv da muss man wirklich mal eine richtige Analyse machen, weil dann hat man irgendwelche pathogenen Keime, ob das jetzt Candida ist oder irgendwelche Fäulniskeime, die dir sozusagen den Platz im Darm einnehmen damit und sich deshalb auch die gute Darmflora gar nicht ausbreiten kann. Das heißt pH-Wert. Dann würde ich mir anschauen, wie ist die Darmbarriere? Später irgendwann mal gehen wir da noch näher darauf ein, weil das ist ein super wichtiges Thema. Das heißt also Zonulinwert und Alpha-Antitrypsin.
Schreibt euch das auf.
Genau. Dann würde ich mir anschauen, wie sind die Verdauungsrückstände? Arbeitet meine Bauchspeicheldrüse ausreichend? Und ich würde mir angucken auch, habe ich ausreichend von diesen kurzkettigen Fettsäuren und die Elastase?
Das sind schon viele Punkte
jetzt. Und der letzte Punkt, Kalprotektinwert. Das ist nur, um zu schauen, ob da eine Entzündung vorhanden ist.
Ihr könnt euch da mitschreiben.
Genau.
Und dann geht ihr damit zu eurem Hausarzt jetzt und sagt, hey, können wir das mal testen? Wenn der sagt, nö, dann sucht euch einen anderen Arzt, genau, der das macht. Da gibt es jetzt ja mittlerweile vielleicht auch ein paar mehr. Und dann könnt ihr es auch mal abchecken.
Und die Werte, die ich gesagt habe, das habe ich extra nachgeguckt, das schafft man unter 100. Mhm. Unter 100 Euro. Mhm. Und im schlimmsten Fall nimmt man diese kurzkettigen Fettsäuren weg und macht nur die. Und dann hat man aber erstmal so einen groben Überblick.
Überblick. Und damit kann man arbeiten.
Ja.
Gut. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, beziehungsweise vielleicht ein bisschen Inspiration für die Leute. Mhm. Wollen wir beide einmal ein Lieblingsrezept von uns teilen, wo wir sagen, das ist ein schönes Mikrobiom-Rezept?
Ja.
Bei mir. Was habe ich mir denn aufgeschrieben? Kartoffelstampf.
Aha.
Liebe ich. Also Kartoffeln, aber neuerdings machen wir jetzt immer Pastinaken noch mit rein.
Geil.
Und Topinambur. Katja liebt Topinambur.
Ja.
Was kann das
mit denn? Petersilie.
Mit Petersilie.
Was ich kann mag das. Das ist einfach präbiotisch.
Ja. Ist einfach. Und das habe ich auch gespürt am Anfang, als ich davon viel
zu viel esse. Ja, aber ganz ehrlich, ich spüre das sogar auch.
Ja.
Wenn ich davon zu viel esse, das war, weil mein Mann ist da nicht so ganz, ich muss den immer noch so ein bisschen dazu zwingen, sowas zu essen. Und dann musste ich am Ende so eine ganze Topinambur-Pfanne essen. Und dann saß ich im Zug und dachte so, okay, es ist sehr präbiotisch, ich spüre das.
Ja, fühle ich. Und dazu gibt's da, also dann macht man ein bisschen Milch, Muskat und so und dann schön durchstampfen. Dazu gibt's irgendwie geiles, entweder Ofengemüse oder gedämpftes Gemüse oder so. Kann man ja alles reinhauen. Ich liebe rote Beete, deswegen rote Beete, gelbe Beete, grüner Spargel, liebe ich über alles.
Geil.
Pilze. Und da kann man zum Beispiel auch Champignons oder Steinpilze oder so, ich musste kurz rülpsen, sorry, nehmen. Also einfach alles an Gemüse reinballern, was ihr mögt. Ein geiles Olivenöl oben drüber, ein gutes Olivenöl. Salz, Pfeffer, ab in den Ofen und dazu dann Fabius selbstgemachte Fischstäbchen, sind ungefähr das Leckerste auf dieser Welt. Er macht einfach, er nimmt dafür einfach einen Fisch, ich weiß nicht, ich glaube Kabeljau oder
Kabeljau,
so. Und dann ja, paniert er das und sowas und das ist dann auch richtig, richtig lecker.
Kann man übrigens auch mit Mandelmehl panieren, ne? Also es geht auch.
Ja,
auch
dann und dazu lecker. Dann vielleicht, wenn man jetzt mal komplett ausrasten möchte, gibt's dann ein Babyspinat-Salat liebe ich. Ich muss nämlich sagen, Salat ist nicht mein Ding. Ich mochte noch nie gerne richtig Salat. Aber mit Babyspinat geht das voll klar. Dann geiles Dressing mit Miso-Paste, mit Apfelessig, mit Olivenöl, Salz, Pfeffer. Ja, wir machen jetzt hier, wir übertreiben jetzt. Ne? Das ist nicht normal, so esse ich nicht jeden Tag. Und dann danach gibt es einen schönen dunkle Schokolade zum Abschluss.
Lecker. Ja, weißt du noch, dunkle Schokolade? Du hast immer gar, du hast gesagt, ich kann deine dunkle Schokolade. Ich habe immer dunkle Schokolade.
Also man muss auch einfach sagen, Katja, die waren schon immer auf Ernährung, die haben nie irgendwelche Säfte zu Hause, nie irgendwelche Softdrinks. Und also,
doch, an so einem Sommer, lauen Sommerabend.
Ja, da gibt es eine Bionade.
Auch, ja, da haben wir auch mal Softgetränke.
Da gibt es keine Coca-Cola, sondern Bionade. Naja, nein, ja. Aber wir waren schon immer sehr unterschiedlich. Aber jetzt komme ich immer mehr dahin und ich lerne die Liebe zu Lebensmitteln und zu Kochen und zu Diversität an Gemüse kennen. Und das macht Spaß. Und jetzt bist du dran mit deinem Lieblingsrezept.
Du weißt es. Es ist natürlich Borsch, die rote Beete-Suppe. Ja. Es ist halt einfach so geil, weil man hat erstmal natürlich, also ich mache das meistens so, dass ich eine Knochenbrühe mir mache. Das heißt, ich habe da L-Glutamin. L-Glutamin ist eine wichtige Aminosäure, um die Darmbarriere zu stabilisieren. Dann haue ich da ganz viel Gemüse rein, ne? Also viel auch Kohl, Zwiebeln, Möhren, rote Beete. Einfach Möhren, habe ich schon Möhren gesagt? Ja. Genau, also ich haue da einfach alles rein. Und das Schöne ist, wenn die Suppe erstmal fertig ist, dann kann man auch einen guten Sauerkraut nochmal reintun. Wichtig ist, dass die Suppe schon abgekühlt ist, ne, damit die Bakterien auch überleben. Dann schön Petersilie mit Schnittlauch, auch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe und dann ist es einfach ein Schmaus. Also präbiotisch, probiotisch, alles inklusive.
Boah, ich glaube, das koche ich mir heute Abend. Da habe ich das Rezept von deiner Mama übernommen. Ja, das war doch sehr schön. Hast du jetzt vielleicht noch einen Tipp für alle da draußen? Ich bin mir sicher, dass man jetzt schon so viel mitnehmen könnte, aber wenn du jetzt sagst, hey, heute kann ich noch eine Sache umsetzen, was mein Mikrobiom gut tut. Was würdest du da raten?
Ich würde einfach dich so fragen, also ich glaube, als allererstes sollte man sich selbst fragen, wo stehe ich? Also wenn wir jetzt, Ernährung ist einfach so, ich finde das Einfachste, was man umsetzen kann. Und sich einfach zu fragen, wo stehe ich? Einfach mal vielleicht wirklich zu gucken, wie viele, also schaue ich, dass ich immer unterschiedliche Lebensmittel integriere. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich esse eigentlich überhaupt kein Gemüse oder sehr, sehr wenig, dann einfach zu sagen, morgens, wenn ich mir meine Käsestulle schmiere, dann lege ich mir noch dazu eine Möhre. Also wirklich erstmal mit, das Wichtigste ist, mit kleinen Schritten beginnen und dann hat man so die ersten Erfolge, also das zu Routinen zu machen und dann wirklich im Verlauf sich auszuweiten. Also ich würde einfach sagen, guck, dass du vielleicht wenigstens eine Gemüsesorte pro Hauptmahlzeit hast. Das wär schon richtig toll. Da freuen sich alle Bakterien.
Ja, und Katja auch. Das klingt doch richtig toll. Ich danke dir so sehr für diese Folge. Ich bin mir sicher, dass das ganz vielen Leuten geholfen hat. Und vielleicht konntet ihr Katjas Euphorie ein bisschen jetzt übernehmen und habt Bock, ein bisschen mal
anzugehen, das Thema.
In eure Ernährung zu schauen oder auch in ganz viele andere Punkte. Du hast ja auch einen Podcast. Möchtest du dazu noch kurz was sagen?
Genau, ich kann mich noch genau erinnern, als, wann war das, vor einem Monat oder so, hast du gesagt, ey, ich möchte dich gerne in meinem Podcast haben. Und habe ich gesagt, weißt du was, ich habe eine Neuigkeit, ich will nämlich auch einen Podcast machen, weil ich gerade so die letzten Monate mir überlegt habe, ich habe so viel Wissen und ich will das irgendwie rüberbringen, aber mit einer Tiefe. Und welches Medium passt perfekt dazu, dass ich wirklich diese Themen tief behandeln kann und Leute halt inspirieren und motivieren kann. Und dann dachte ich mir so, ey, ein Podcast ist eigentlich das perfekte Medium. Und deshalb habe ich jetzt einen Podcast gestartet, habe jetzt meine erste Folge schon sozusagen aufgenommen. Und falls du da Interesse hast, dich mehr mit diesen Themen zu beschäftigen, wie eben Thema Mikrobiom, aber es wird vor allem eben ein Podcast für Reizdarm-PatientInnen. Dann kannst du gerne rüberhüpfen.
Rüberkommen. Wir verlinken das in den Shownotes.
Genau, in den Shownotes.
Auf Spotify. Super, Katja, ich danke dir. Wir trinken jetzt ein Käffchen und dann nehmen wir noch eine Folge auf, oder?
Es hat richtig Spaß gemacht.
Finde ich auch. Es hat wirklich, ich habe so richtig gesehen, am Anfang warst du nervös und dann bist du so aufgeblüht. Ja. Ich muss erst meinen Tampon wechseln, weil ich laufe geradeaus. Tschüss.